precies een male driver ant, ou als sausage fly bekannt. Das ist eine kleine Wurst, wo rumfliegt. Ja, aber so eine haarige Wurst.
Vielleicht für alle, die sich fragen, was denn mit mir war, während Freddy wirklich eine der schlimmsten Nächte von seiner Existenz damit verbracht hat, jede einzelne Öffnung vom Boot zu suchen und zuzukleben, ich habe geschlafen.
Wirklich?
wo all die kleinen Sausage Flies da an der Glasscheibe waren, hat sie rausgeschaut und ich habe gemeint, sie hätte jetzt einen Schock, wenn sie all die Dinge sieht. Aber wie sie die Brille nicht angehört hat, hat sie überhaupt nicht gesehen. Ist zum WC gegangen und dann wieder eingeschlafen.
Hoi du, ich bin der Manuel und das ist der Podcast 2 auf dem Meer, produziert von der Podcast Schmiede. Die 2 auf dem Meer, das sind eine Freundin und ein Freund von mir, Arian und der Freddy. Die beiden sind ein Paar und haben sich vor 2 Jahren mit dem Ersparten ein Segelboot gekauft, um damit auf unbestimmte Zeit um die Welt zu segeln. Ich selber würde das nie im Leben machen. Aber so aus der Distanz ihre Reise miterleben, das finde ich richtig nice. Mich nimmt es mega Wunder, wie es den beiden auf der wilden Weltmeer so ergeht. Darum mache ich mit ihnen regelmäßig Videocalls. Und du, liebe zulassende Person, kannst bei diesen Telefonaten dabei sein. Hallo zusammen!
Hoi!
Hallo!
Ihr seht super aus mit euch, der Sonnenhüt. Wieder wie richtige RentnerInnen.
Wir passen uns der Fauna an.
Der Fauna, wieso?
Zwar jetzt haben wir schon nicht mehr so viele RentnerInnen kennengelernt.
Gehören die zur Fauna?
Ja, genau. Stimmt. Zur Fauna von der SeglerInnen.
Halt. Ich habe gemeint, du hättest einen Vogel gesehen, der nicht mutet.
Das habe ich auch zuerst gedacht, ja. Ah, ihr seht nicht mehr so viele RentnerInnen da jetzt.
Wir sehen null.
Null.
Also wir haben kein anderes Boot gesehen seit...
Ja, wir sind ja jetzt in Gambia. Das ist ein Land und ein Fluss, vor allem. Und in den Fluss segelt man rauf, also inland, und nachher wieder raus. Und das heisst, man trifft sich bei der Flussmündung eigentlich, auch dort, wo die Hauptstadt ist. Und wir haben eben 4 oder 5 Boote getroffen, die eben gerade am Rausfahren waren, wo wir angekommen sind. Und wir waren schon vorher mit ihnen in Kontakt und haben hin und her geschrieben mit Infos und so.
Hey, die kennen wir jetzt oder was?
Halt 2 Crews haben wir in Madeira kennengelernt. Und dann haben wir gerade Nummern austauscht, weil sie gesagt haben, sie seien auch interessiert an Westafrika. Und jetzt hat man sich halt da wieder getroffen.
Und die haben uns ja auch zum Beispiel die eine Route, die auf der Karte nicht, wo du nur Land siehst. Ja. Genau, ja. So Informationen sind da sehr wertvoll, weil auf der offiziellen Karte ist oft viel falsch geschrieben oder es hat sich viel bewegt, also die Sandbank. Und ebenso, wo man hingehen kann und so, da kannst du nicht einfach so wie auf Google Maps schauen, was für eine Bewertung hat.
Und wir haben ja in Banjul, also in der Hauptstadt, wo wir angekommen sind, haben wir unbedingt noch eine Papierkarte kaufen, falls unsere Elektronik ausfällt. Und das haben wir eigentlich schon seit Monaten versuchen, wir Papierkarten vom Gambia-Fluss uns irgendwie anzubekommen. Und dann haben die sie zwar im Hafenbüro, aber nicht mehr vorrätig gehabt. Das heisst, wir haben sie nicht können kaufen. Dann habe ich aber in einem Guide gelesen, es ist gar nicht so schlimm, dass wir sie nicht haben können kaufen, weil die letzte Neuerung, die auf der Karte vorgenommen worden ist, ist einfach 1827.
Was? Wirklich?
Ja.
Wow.
1827.
Krass. Okay, das ist heftig.
Ja.
Also das war noch unter Kolonialmacht dort.
Mhm. Genau, sind auch britische Seekarten.
Wow, crazy. Und mit diesen anderen SeglerInnen, habt ihr dann einfach auch über Funk kommunizieren oder sehen sie dann so auf dem Radar und sind sie dann so anfunken oder wie?
Nein, also die haben uns mal, der eine hat uns angefunkt, wo wir angekommen sind in Banjul, um uns kurz ein paar Tipps zu geben, wo wir auf welche Seite von der Boot reinfahren sollten. Aber sonst, wir sehen einander auf so Apps, wo man kann sein Boot markieren kann, so ein bisschen, weißt du, No Foreign Land zum Beispiel. Da sieht man, habe ich gerade heute Morgen unsere Position aktualisiert, die sehen dann, die sind jetzt dort oben bei bei Pipa Island oder so.
Also die meiste Kommunikation verläuft ganz unromantisch via WhatsApp.
Oh, genau. Ja. Ich habe mir gedacht, so über Funk oder so. Und
ja, über Funk, wenn man genug näher ist. Okay.
Ja, und unterwegs wird man das erste Mal haben wir ja mit Shadowfax mal, er hat ja wollen wissen, ob sein AIS funktioniert. Und dann hat er einfach gefragt, ob jemand in der Nähe ist und ihn sieht. Die haben wir dann auf Madeira getroffen. Und die sind jetzt auch gerade in Banjul.
Und was sind das für Leute? Das sind jetzt eher Rentnerinnen, Rentner? Oder sind
nein, eben nicht.
Eben nicht.
Das ist jetzt eben die Ausnahme. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Kanaren, würde ich sagen, ist das alte Durchschnitt wirklich rasant runter.
Ja, und ihr seid ja in dem Dorf mit 1000 Kindern gewesen, oder? Also von dem her.
Ja, genau.
Da genau. Ist ja eh, hat es ja fast nur Kind. Da ist die Bevölkerungspyramide ganz anders.
Mega fest, das merkt man auch mega fest. Und lustigerweise sind eben von denen, wir sind insgesamt 5 Boote gewesen. Lustigerweise sind wir 3 Schweizer Boote gewesen.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Ja.
Was sehen ihr sonst noch so für Boote jetzt auf dem Gambia-Fluss? Oder für Gefährt? Oder für,
Es hat da eigentlich nur noch kleine so Pirogs, so Fischerbötli. Wo allerdings recht viel einfach mit Paddel unterwegs sind. Die fahren dann mit dem Strom runter und dann, also gestern hat einer gesagt, die sind jetzt für die nächsten 2 bis 3 Tage sind sie am Fischen. Mhm. Und das ist so ein winziges Holzruderboot, weißt du, mit so einer nicht einmal eine Kabine, so ein kleines Zeltchen haben sie drauf.
Ja. Und die schlafen dann auf dem, oder was?
Ja, sie sind 2 bis 3 Tage sind sie einfach draußen und dann irgendwann kommen sie zurück. Sagen aber alle, dass es gute Fisch hat. Mhm. Und Freddy? Sonst, also es gibt
gute
Fisch. Ja. Ja. Sonst sieht man, haben wir 2 Fähren gesehen.
Winzig.
Ja.
Und redet ihr auch mit den Leuten, mit den Fischern und so? Oder ist das
nicht so? Ja, also die gestern zum Beispiel am Morgen sind die alle losgefahren, so langsam treiben sie dann den Fluss ab. Abwärts und wir hocken da am Anker und die sagen alle Hallo und eben kannst so ein Gespräch im Vorbeifahren mit ihnen haben. Mhm. Guten Morgen, wie geht's? Ja. Sind ihr vom Dorf? Ja, wir kommen später vorbei. Hat's guten Fisch? Super, toll, ja, ciao.
Und sie können halt nicht so gut Englisch und wir können halt ja gar kein...
Nein, die können gut, recht gut Englisch.
Ja, aber zum Beispiel das Gespräch, das du geführt hast mit so... Fisch gut.
Ja, gut. Da ist super. Noch ein rechten älterer. Also das erste Gespräch ist recht gut gewesen. Die haben eben gefragt, wie geht's und sind ihr am Reisen und wo gehen ihr hin und bla bla bla. Also schon so ein Hin und Her. Und eben dann der letzte ist so ein älterer Herr gewesen, wo an der Mangrove sehr nah vorbeigefahren ist. Ich habe ihm 3-mal zugewunken und beim 3. Mal hat er dann auch gewunken und hat Hallo gesagt. Und eben, dann, er hat, glaube ich, nicht so gut gehört. Ich habe ihn auch nicht so gut gehört. Und ja, das ist dann ein recht sparsames Gespräch gewesen. Fisch, good? Also, hä? Fisch? 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 Good? Yes? Okay.
Outside voice.
Ja, genau.
Und ja. Ich habe mir ja mit Ach und Krach in meinem 32-jährigen Hirn 2 Wörter oder 2 Sätze auf Wolof beigebracht. Also, dass ich kann sagen, hallo, wie geht's oder danke und so. Nur zu merken, dass in Gambia nicht mehr Wolof, sondern am meisten Mandinga geredet wird.
So ja. Gut gemeint.
Genau, gut gemeint, aber nein.
Gibt's da einen
aber du hast es.
Was hast du sagen?
Sie hat es ja im. Wir sind ja im. Beim Ankommen muss man ja da so eine ganze Tour an Büros durchgehen für Immigration, Customs, Harbor, Port Office, also ich weiß nicht, 5 Büros?
3 Büros.
3. Ja. Okay, aber 2-mal muss man angehen. Wo man so verschiedene Stempel muss haben im Pass und dann zahlen, um den Fluss aufwärts zu fahren und so. Und da im einen Büro hat sie auch gefragt, wie es geht auf Wolof. Und der hat so gestrahlt. Der ist so froh gewesen. Oh, wow, you speak Wolof.
Letztes Mal, wo wir geredet haben, sind wir ja noch in dem Flussdelta in Senegal. Und jetzt sind wir in Gambia. Wie sind wir da runtergekommen?
Wir sind wir gesegelt? Haben wir gesegelt oben gehabt?
Nein, wir sind aus dem Motoren hat es ganz viel Sandbänke. Wir haben ja noch eine letzte Nacht verbracht. im Sinne Salum und dann um mit beim Low Tide rauszufahren, damit Eben. Man die genau, danke. Dass man die Sandbank überall sieht.
Aha, spannend. Viel... Nicht mit Flut rausfahren, sondern
es ist ein bisschen kontraintuitiv.
Ja.
Also ja, es gibt beide, gell? Es gibt ja. auch Leute, die bei Flut lieber rausfahren, weil sie wissen, das ist dann mehr Wasser, aber ja.
Genau, und da sind wir mit dem Motor rausgefahren. Es hat auch keinen Wind gehabt, also wirklich nicht Nutzbares. Ja, sind wir mit dem Motor rausgefahren und dann so schnell wie möglich auf Banjul, weil wir haben dort wollen ankommen, dass wir noch Zeit haben, um so viel wie möglich von diesen Stempeln und so zu bekommen, weil wir haben nicht dort wollen übernachten, weil das heisst half die.
Also halb tot. Heisst der Ort, wo man ankommt. Also Banjul ist die Hauptstadt und dann gibt es wie so einen kleinen Ausschränker, wo alle Schiffe landen, also alle Tanker und so. Und der Ort, Vorort von der Stadt heisst halb tot.
Ja, und das ist, weil es dort mal
Cholera-Epidemie gegeben hat, wo wirklich tatsächlich einfach die Hälfte von der Bevölkerung gestorben ist. Und seither hat es den wunderbaren, verheißungsvollen Namen Halbtot. Und dann haben wir haben eben nicht wollen bei Halbtot ankern und übernachten, weil es auch heisst, so, das ist der schlimmste Stadtteil von ganz Gambia und so. Und dann uns hat etliche Wracks dort. Also man sieht wirklich auch noch so Rostskelette von Schiffen, die gesunken sind.
Also überall hat es ja. so wie kleine Bäumchen, die aus dem
Wasser kommen. Du musst Wasser noch raus. Slalom fahren dort.
Ja, und dann haben wir uns ja noch müssen überlegen, machen wir das mit dem Einklarieren, also eben all die Stempel holen und so, machen wir das allein, also wie quasi wir suchen jedes Büro auf. Oder wir haben wie so gesehen, dass es auch einen gibt, der als Agent arbeitet. Und dann zahlst du 60 Euro und dann läuft er mit dir von Büro zu Büro. Und wir haben uns am Schluss entschieden, dass wir es mit ihm, mit dem Mohammed machen. Und zum Glück haben wir das so gemacht. Weil wir hätten, glaube ich, erstens viel mehr gezahlt. Gell? Weil alle wollen Geschenkli in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es ist einfach so... Für die den Asterix- und Obelix-Zeichentrickfilm kennen, wo sie so von einem Büro zum nächsten müssen und immer das eine Formular vorweisen müssen, wo man im anderen Büro muss gehen. Genau so ist es. Wirklich genau so hat sich angefühlt. Außer dass es einfach 35 Grad ist, schwitzig, feucht, heiß.
Und es sind nicht so, also es ist so ein Hafenkomplex, wo du nicht so ganz verstehst, bin ich jetzt im Hafen drin, du musst eine Weste
Warnweste
anlegen. Das ist ganz wichtig. Und sonst weisst aber nicht so wirklich, was wo ist. Und es hat also keine Schilder oder so. Du laufst einfach irgendwo, hat eine Tür, wo man reingeht. Und das ist dann das Immigration Office. Oder irgendwo auf dem zweiten Stock ist der Port Officer. Und wenn man das nicht weiss, dann kann man es, glaube ich, schon finden. Aber wow, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man da dann um 3:45, wie wir, dort reinlaufen, die machen ja um 4 Uhr zu, dann die hätten das, glaube ich, nicht mehr gemacht. Und mit Mohammed ist es einfach reinlaufen, er hat gesagt, er hat sie uns schon vorangemeldet. Und das ist dann auch recht lustig, im ersten Büro zum Beispiel, 3 Personen, 2 Männer, 1 Frau, die hocken da so rum. Die Frau ist auf dem Handy am Videos schauen mit den Füßen auf dem Tisch. der eine ist, glaube ich, noch am Essen gewesen. Und der andere so ganz langsam so, okay, ja, gebt mir Papier und schaut das alles durch, das müsst ihr ausfüllen und so. Und im nächsten Büro, im Payment Office, hat es dann, es war am nächsten Morgen gewesen, hat der Mohammed dann sein Frühstück genommen, sein Morgen dabei gehabt, hat er angefangen zu essen und dann hat er eigentlich so rumgeschaut und eben oben auf dem Schrank hat so eine Chili-Soße vor mir einen Stapel an Papier in einem Ordner, der von, ich glaube, 1972 noch war, aber durchgestrichen, den haben sie recycelt. ja, es ist nicht so wie in Schweizer Büros, wenn also, man reingeht.
Die Schweizer Bürokratie könnte sich ein bisschen von dieser Nonchalance abschauen, finde ich.
Aber es ist eine sehr ähnliche, strikte Bürokratie. Man muss den Stempel haben, du musst dies alles in der richtigen Reihenfolge. Einfach ein bisschen ja, sieht nicht so seriös aus in den Büros.
Okay. Ja. Wie lange habt ihr denn am Schluss, wo ihr angekommen sind, bis ihr alles gehabt habt?
Am ersten Tag?
2,5 Stunden.
2,5?
Ja. Und dann haben wir am nächsten Tag nochmal hin müssen. Also insgesamt haben wir vielleicht so 4 Stunden gehabt, würde ich sagen. Und die anderen, die wir getroffen haben, die haben 8, die haben so einen Tag gehabt, die haben aber 8 Stunden gehabt, weil sie zu 8, glaube ich, waren.
Ja, mehrere Schiffe.
Grosse Gruppe, 4 Schiffe. Und, ja.
Ja. Und müsst ihr euch nicht schön anlegen für diese Anlässe? Ihr habt doch das gelesen, dass ihr irgendwie müsst auch den Bart stutzen und so. Wie war das gewesen?
Ja, ich glaube, wir machen jetzt immer fancy. Also,
haben wir euch hauptsächlich fancy angelegt?
Ja.
Ja, also es ist hauptsächlich, ist, also sehr wichtig ist lange Hose.
Ja.
Auch für Männer, keine kurze Hose. Und ich habe einfach jetzt sowieso immer so das Hemd, das ist sehr gut, wenn es mal extrem heiß ist und dann wieder windig oder auch gegen die Sonne. Das ist genug. Also wir haben jetzt kein Tuxedo oder so.
Okay.
Aber also in Senegal hat ja nicht die eine Dame noch gesagt, sie sind sehr schick angelegt. Da in Gambia hat niemand etwas gesagt. Aber das ist ja auch gut so.
Das ist ein bisschen traurig, hat niemand
das ist ja auch gut so, dass niemand etwas vermerkt.
Dann haben wir aber nicht müssen dort übernachten in Halbtod.
Zum Glück nicht.
Nein. Wir haben ja die wichtigsten Stempel, also Immigrations, all das Zeugs, haben wir ja können bekommen. Und dann haben wir zur Lemon Lodge können fahren.
Am nächsten Tag haben wir nur noch mal zurück müssen zur Bewilligung, zum in den Fluss reinsegeln, zum die organisieren. Okay. Aber wir sind wie offiziell schon eingereist gewesen. Und dann sind wir eben in die Lemon Lodge. Und das ist so eben der Treffpunkt, wo alle, wenn sie kommen oder bevor sie gehen, es hat dort so ein kleines, mega lustiges Restaurant. Und es ist einfach mega ruhig und gut zum Ankern. Und dort haben wir dann, sind wir 2-3 Tage geblieben und haben mit den anderen, haben es auch genossen, um wieder ein bisschen Gesellschaft zu haben und mit anderen Leuten uns austauschen. Und ja.
Wie machen das eigentlich mit dem Essen aktuell? Also ihr habt ja mega viel Vorräte eingekauft. Hat das alles gelenkt? Oder habt ihr irgendwie...
Es ist ja immer noch wir sind ja immer noch am Durchessen. aber so Früchte und so haben wir zum Beispiel in Banjul, das haben wir auch am gleichen Tag, wo wir den letzten Stempel noch bekommen haben, sind wir auch zum Markt gegangen und haben ganz viele Früchte und so und Zeugs noch eingekauft. Aber wir, also so die, wie sagt man, die Staples, also so die Dosensachen und so, Milch und so, das haben wir alles noch von den Kanaren. Das längt noch, ich glaube, noch ein paar Wochen mindestens.
Wie läuft das Posten auf dem Markt ab?
Ganz unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel sind wir immer noch mit dem Mohammed unterwegs gewesen und der hat uns dem Taxifahrer erklärt, wo das wir hin müssen. Und dann ist dort ein Markt gewesen und er hat gesagt, nein, ihr müsst zu dem Stand, den kenne ich. So, okay. Also du hast eigentlich gar nicht die Wahl, wo das du willst einkaufen, nicht wirklich. Und dann ist das aber ein mega guter Stand gewesen und dann kommst du so Schüsseln über und tust alles rein, du kannst selber auswählen und der zum Beispiel hat mega insistiert, dass wir mit ihm mitrechnen und hat uns wie vorgerechnet, wie viel alles kostet und hat gesagt, ja okay, Bananen wären, und du kommst eh nicht mit, weil es ist ja eine neue Währung, nochmal anders als in Senegal und irgendjemand sagt so, Bananen sind pro Kilo 250, aber ich mache jetzt 175 und das sind 1,5 Kilo und komm, wir machen da, wenn du noch einen Mango dazu nimmst, dann machen wir das auf 2 Kilo, tun wir aufrunden. Und er ist so, okay. Und am Schluss kommt einfach eine Zahl raus und die zahlst du dann. Und wir haben jetzt auch in Senegal beim Essen haben wir nie gefeilscht. Also nie versucht, irgendwie mit dem Preis
Ab und zu sagen sie dann, du hast beim einen Stand etwas kaufen für, sagen wir mal, 3 Euro oder so. Und dann beim nächsten ist so, kaufst eine Paprika oder 2 Paprika und das kostet dann 6 und dann merkst du schon so, hä, was ist jetzt so teuer? Aber da tust du dann auch nicht so gross hinterfragen. Aber das haben sie uns auch gesagt, beim Essen ist normalerweise nicht so viel Spielraum, um da
Und dann denkst du auch, ja gut, wenn sie halt den Preis irgendwie um 50% aufgetan haben für uns.
Ja, aber zum Beispiel die Nüsse, die du von der Frau gekauft hast, das Nougat, das hat mir sehr teuer geschehen. Das ist so, weißt du, so eine Dame, die so kleine Säckchen...
Das passt halt immer noch ganz gut auf.
Nein.
Ich bin so, 400? Ja?
Das sind 5 Stutz für so ein kleines Säckchen Cashew-Nuss und ein ganz kleines Stückchen. Und von Mama Nougat in Dakar haben wir für 50 Cent haben wir so riesen...
Nein, das sind 5 Franken gewesen, nicht 50 Cent.
5'000 haben wir
dort
gesagt. Egal.
Ja. So lustig. Ja. Ich erinnere mich an meine Eltern. Dort, meine Mutter ist aber auch so, dass sie dann irgend so eine Melone am Strand kauft, völlig überteuert. Und mein Vater regt sich wahrscheinlich heute noch auf, dass sie diesen Preis gezahlt hat. Obwohl, ja genau, ich muss sagen, ich meine, es ist ja auch, natürlich finde ich es auch fair, oder ich finde es auch ein unangenehmes Gefühl, wenn man abgezockt wird, jetzt mega krass. Aber andererseits, wie du sagst, ich meine, man kann ja auch mal ein bisschen mehr zahlen, wenn man ja mehr finanzielle Mittel hat.
Mhm.
Aber das siehst du nicht so, Freddy.
Nein, ich finde es, weil es ist, geht nicht mehr darum, dass man ja ein bisschen mehr zahlt, sondern ich finde, ja, man wird einfach ausgenutzt, dass man ja das Zehnfache zahlt oder so.
Okay.
Und ja. Ich meine, es kommt darauf an, auch...
Es geht einfach immer ein Zeitchen, auch bis man so ein kleines Gespür überkommt dafür, was wie viel kostet im Land, wo man gerade ist. Und ich bin halt am Anfang, wenn ich das überhaupt nicht habe, dann gebe ich einfach aus und irgendwann finden wir uns in der Mitte, wo wir beide ein bisschen wissen, was man für was zahlt.
Dürft ihr eigentlich auch auswärts essen, jetzt auch so in Dakar oder in Banjul?
Ja, haben wir jetzt öfters gemacht. Also jetzt da in der Lemon Lodge haben wir zwei oder dreimal, einmal zu Mittag, zweimal zu Nacht.
Ja.
Eben wie die anderen dort auch gewesen sind und mit ihnen hat man sich gut können austauschen und so. Das ist dann auch schön, da mal zusammen zu essen. Aber sonst leben wir ja seit Kanaren sind wir sehr auf dem Boot. Eingeschlossen. Auch jetzt, so die letzten paar Tage, sind wir ja gar nicht an Land gegangen. Wir sind vor 2 Tagen, sind wir kurz mit dem Dingi da, sind wir ja das ist der erste kleine Ausflug gewesen, flussaufwärts, der 2. Tag, glaube ich. Da sind wir so in so einem Seitenfluss drin gewesen und da bei der Ankunft haben wir gesehen, hat es ganz viele Paviane. Die sind nicht so niedlich. Die bellen so wie Hunde.
Die haben einen riesen Krach gemacht. Ja. Also wirklich wie eine Horde aufgebrachte Hunde.
Ja. Und auf der anderen Seite hat so eine grosse, offene, so wie sagt man,
Weide, Salzfläche,
wo ich gemeint habe, da ist am Abend sicher kommen dann auch so Tiere, weißt du, so gerade wie man sich vorstellt, so in der Savanne.
Ein schwarzes Schwein läuft vielleicht vorbei.
Ja, so. Und, ja, genau. Und da sind wir dann rumgelaufen, wir sind mit dem Dingi dort übergefahren, das war auch noch so 75 Meter entfernt gewesen. Sind wir da ein bisschen rumgelaufen, hat man ganz viel im Boden hat man ganz viele so,
Abdrücke
von verschiedenen Tieren gesehen. Da haben wir gewusst, ja, die kommen dann da irgendwann. Und dann irgendwann, ich habe Fotos gemacht und irgendwann ist Ariane gestochen worden und dann nochmal gestochen.
Killerbienen.
Brämen sind es gewesen, so böse Insekten. Ja.
Und das ist dann, und dann habe ich auch recht viel um mich drum herum gehabt und ich hatte keine Ahnung gehabt, was das alles für Dinger sind. Und das ist dann so ein kleiner ungemütlicher Rückzug haben wir dann gemacht zum Boot, weil wir gemerkt haben, wir werden einfach umzingelt von diesen
Dingen. Es hat den Anfang markiert von unserem aktuell grössten Problem da.
Bremen.
Insekten. Alles mit Flügel oder ohne Flügel. Alles von 1 mm bis 5 cm, wo sich gerne auf unserem Boot wiederfinden. Ja. Und wir haben ja, alle haben uns gesagt, haben wir Moskitonetz? Wir so, ja, wir haben Moskitonetz. Aber wir haben ja nie probiert, das Moskitonetz aufzuspannen über dem Boot, weil wir es ja bis jetzt noch nie gebraucht haben.
Über dem ganzen Boot? Über dem Cockpit. Ja. Okay.
Ja, weil sonst muss man drinnen, wird es mega heiß, vor allem wenn man den Tag durch den Motor hat und dann will man vielleicht schon noch ein bisschen draußen bleiben. Mhm. Auf jeden Fall hat das am ersten Abend überhaupt nicht geklappt. Und darum musste ich gestern gerade 2,5 Stunden aufwenden, damit, um das Netz neu zusammennähen, damit es jetzt übers Cockpit passt.
Ich habe ja vorgestern Abend überhaupt nicht gut geschlafen. Ich weiß gar nicht, ich habe schon ein bisschen geschlafen, aber nicht so viel. Weil ich bin ja mitten in der Nacht aufgewacht und habe so ein Summen gehört, so und habe gewusst, da ist irgendetwas im Boot. Ich habe zuerst gemeint, das ist eine Biene oder so. Und bin ich aufgewacht und gerade beim Aufstehen aus dem Bett ist mir dann irgendetwas so ins Gesicht geflogen. Und das habe ich überhaupt nicht gut gefunden. Und dann habe ich Licht angemacht und irgendwann gesehen, da ist so das Ding, das rumfliegt. Und du kannst es mal googlen, wenn du willst. Es heisst, das habe ich damals nicht gewusst, aber es ist ein Male Driver Ant, auch als Sausage Fly bekannt. Das ist eine kleine Wurst, die rumfliegt. Ja, aber so eine haarige Wurst. Und das fliegt dann so um, so landet irgendwo und dann krabbelt.
Und das kann man nicht so gut fliegen und dann macht es immer so BÄM, wenn sie mich gegen die Wand.
Und es hat eine rechte Schale auch und darum hört man das wirklich, wenn es irgendwo angeht. Und eben, ich habe dann das eine gesehen und habe es versucht, mal
rauszubringen?
Nein, gar nicht. Ich wollte einfach das Ding töten, weil das hat mir Angst gemacht. Dann hat es noch mal eine gegeben. Und dann, weil ich das Licht hatte, haben wir ja die Plexiglasscheibe beim Eingang und da hat es einfach so ding, ding, ding,
nein,
ding. So wie bei der Biene hat es dann auf einmal einen ganzen Schwarm gehabt, der bei uns auch reinkommen wollte. Und dann habe ich das alles so ein bisschen zugestopft und dann aber gemerkt, es sind auch schon ein paar reingekommen und die sind dann über andere Orte auch noch reingekrabbelt. Und das ist, weil wir haben ja da, in Senegal haben sie uns auch schon gewarnt, dass die Fischer in der Nacht, wir haben ja das Ankerlicht, wo das Boot quasi dir zeigen sollte, aber anscheinend schauen sie nicht rauf. Und darum haben alle gesagt, tun das Licht irgendwo, also
Augenhöhe,
genau, dass sie auch das Boot sind. Und eben, wir haben so eine schöne kleine Kugel aus Ikea, wo mit Solar am Tag aufgeladen wird. Und dann das ist aber anscheinend ein falscher Mond gewesen für all die kleinen Insekten.
Oh nein. Und
weil es auch im Moment keinen Mond hat, sind wir der richtige Vollmond gewesen und das hat all die Insekten dann zu uns eingeladen.
Und vielleicht für alle, die sich fragen, was denn mit mir gewesen ist, während der Freddy wirklich eine von der schlimmsten Nächte von seiner Existenz damit verbracht hat, jede einzelne Öffnung vom Boot zu suchen und zuzukleben, ich habe geschlafen.
Wirklich?
Ja.
Nein, sie ist ja, irgendwann ist sie auch rausgekommen und wo all die kleinen Sausage Flies da an der Glasscheibe gewesen sind, hat sie rausgeschaut und ich habe gemeint, sie hätte jetzt einen Schock, wenn sie all die Dinge sieht, aber wie sie die Brille nicht angehabt hat, hat sie überhaupt nicht gesehen. Ist zum WC gegangen und dann wieder eingeschlafen. Wenn sie gesehen hätte, dass da so 8 von diesen kleinen Dingen so rumkrabbelt und eins schon im Boot ist, nochmal eins und dann nochmal ein drittes, ich glaube, das wäre nicht so gut gegangen. Ich bin dann irgendwann auch noch später aufgewacht, um rauszuschauen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt die grossen Wurstflüge sind jetzt weg. Aber dafür, um 6 Uhr am Morgen im Dunkeln, ist unser falscher Mond, hat alle Bienen angelockt. Und die sind dann die ganze Zeit so um das Licht herum und dann siehst du einfach so einen riesen Schatten von einer Biene, die immer so rumflattert. Ja, und das war das nächste Trauma gewesen. Aber die sind zum Glück sind einfach dort geblieben und dann ist irgendwann die Sonne aufgekommen und dann sind alle wieder heimgegangen.
Sehr gut. Ja. Und du bist erleichtert gewesen und bist geschlafen.
Genau, und dann hat Ariane zum Glück hat sie ein neues Moskitonetz gebaut. Das haben wir gestern können testen und jetzt kann ich wieder gut schlafen.
Und die Sausage Flies, die tun aber nicht stechen?
Die können ein bisschen stechen, aber nicht nur so defensiv.
Freddy ist jetzt Insektenforscher. Ja, ich nenne das schon wieder. Entomolog.
Entomolog, ja.
Und,
aber es hat eben, sonst hat es auch noch ZZ-Flüge, das ist wie die, es hat
ja,
da genug
es hat Insekten.
Es hat Sachen.
Es hat Sachen. Aber ihr müsst einfach schauen, dass ihr nicht zu viel gestochen werdet, oder? Auch so wegen diesen Krankheiten.
Ja, genau. Also Malaria, allgemein gibt es vieles, wo einem umbringen da oder sehr fest krank machen. Und wir haben auch den einen, den man kennengelernt hat, der hat Malaria auch überkommen in der ersten Woche da, trotz Prophylaxe.
Ui.
Ja. Und dann ist es auch noch so, dass wir im Moment nicht mehr mit dem Wasser in Berührung kommen.
Wieso?
Weil wir sind jetzt so weit im Fluss, dass sich recht viel Süßwasser mit dem Salzwasser vermischt. Und da ist ein Bakterien, ein Parasit, Entschuldigung, ein Parasit ist da drin. Bilharzia heisst
der. Der.
Und genau. Und
Bill für kurz, für die, der Bill. Die ihn kennen.
Und das kann Hirnhautentzündungen auslösen.
Sind das die, die ins Blut reingehen auch und so? Und so die Eier.
Es ist ganz, ganz hässlich. Sie gehen wie so durch deine Haut. Also es braucht keine Wunde oder so. Sie sind so klein, dass sie einfach durch die Haut durch können und sich dann in deinem Blut und so vermehren. Und ich glaube, das nächste Stadium ist irgendwann im Darm, damit du sie dann wieder ausscheidest und der Kreislauf weitergeht.
Mega schlau.
Genau. Mega.
Aber einfach auch sehr grusig. Okay, jetzt dürfen wir gehen wir auch nicht mit dem Beiboot raus oder so, oder wie?
Ja, doch, das werden wir schon einfach schauen, dass wir nicht nass werden. Es gibt aber auch eine neue Gefahr. Die ist zum Glück sehr viel grösser und sehr sichtbar. Und wir sind uns noch uneinig, gell, ob wir sie gestern schon gehört haben.
Wir haben gestern beim Ankommen, haben wir wirklich beide so, sind wir fasziniert gewesen, so, wow, wir sind jetzt voll da mitten in ihrem Gebiet und wir hören sie. Und dann aber irgendwann haben wir müssen googlen, ist das jetzt wirklich ein Nilpferd oder ist das eine Kuh?
Wir sind uns uneinig, haben wir einfach Kühe gehört oder sind es wirklich Nilpferd gewesen? Aber ich glaube, Nilpferd.
Sie haben noch keins. Es gibt die aber.
Nein. Ja.
Es gibt, ja. Und jetzt in den nächsten Tagen kommen wir auch in den Nationalpark.
Ja.
Wow, crazy. Nur kurz zu den. Also, ihr sind jetzt die Malaria-Prophylaxe am Nehmen. Und das ist ohne Symptome und so. Oder haben ihr irgendwelche. Ja. Okay.
Nein, wir nehmen das seit wir am Segeln, also seit wir von den Kanaren weg sind.
Ja.
Ich habe nichts davon.
Ich auch nicht.
Und so. Sonst so Fauna, abgesehen von Rentnerinnen oder eben nicht, von Kindern, was haben wir noch so gesehen für Tiere?
Also Affen.
Paviane, genau.
Und Paviane und Vervet Monkeys heisst das, sind kleinere, freundlicher.
Stummelaffen.
Bei der Lemon Lodge, wo wir ja die letzten paar Tage waren, sind, da hat es recht viele Affen, die sich schon mit der Menschheit bekannt gemacht haben. Und nach jedem Essen oder auch während dem Essen kommen sie schon. Und wollen dein Essen klauen. Und tun dann nach dem Essen, wenn alle Touristen gehen, tun sie alle Cola-Dosen aufreißen mit den Zähnen und machen sich einen kleinen Zuckerschock. Und das sieht dann von der Ferne noch so, cool, Affe. Und dann, wenn es aber auf dem Tisch sitzt, bei dir ist es nicht so cool.
Ah, shit, die bringst du fast nicht weg, oder was?
Ich habe einen
angefletscht. Wirklich?
Ja, ich hab gemeint, ich könnte ihn ein bisschen wegscheuchen, wenn ich so... Aber er hat genau so...
Hat er euch ein Battle geliefert?
Ja, und was macht er als nächstes? Das habe ich nicht nachgemacht. Er hat auf dem Tisch hat er pinkelt.
Nice.
Ja. Er hat dich eigentlich rausgefordert.
Ja.
Ja. So geil. Traust dich auch.
So zwei Affen, die miteinander kommunizieren. Ja. Ja. Ariane, wie geil war es, das zu beobachten?
Sehr, sehr. Vor allem, weil du gedacht hast, wenn du ihnen in die Augen schaust, ist es am besten, kannst du sie davon abbringen. Ja. Dabei ist das scheinbar ein mega Aggressionsverhalten.
Ja. Ja. Und der Affe ist dann weggegangen und zurückgekommen und der hat wirklich nur bei mir hat mich immer so angestarrt.
Zum
Zeigen.
Ja.
Okay.
Ja, sonst sehen wir mega viele Vögel.
Ja, immer noch sehr viele Vögel.
Und immer wieder solche, die wir noch nicht gesehen haben vorher. Das ist recht lässig.
Und Delfine haben wir auch gesehen, gell? Wieder.
Ah ja, ganz viel, ja. Die haben wir immer
Fluss,
wieder gespielt.
Oder was?
Ja.
Grosse Tümmler sind das gewesen.
Ja.
Die sind wirklich riesig gross. Und eins mit einem Jungen haben wir gesehen.
Ja. Ja. Sind das grosse Tümmler? Nicht ja. Flussdelfine?
Nein.
Okay.
Flussdelfine sind viel kleiner und heller.
Okay.
Und wie tönt es eigentlich so?
Es tönt immer mega unterschiedlich. Es tönt am lautesten, wenn die Sonne untergeht und wenn sie wieder aufgeht, dann sind einfach mega viele Vögel. Und eben das Grunzen, das wir gehört haben, wo wir denken, das ist vielleicht Nilpferd. Ich habe schon im vor dem Einschlafen habe ich ein bisschen geübt, wie ich es nachmachen würde für heute, für die Aufnahme. So.
Das tönt aber nicht wie eine Kuh.
Oder so.
Nein, so tönt es auch
doch,
überhaupt nicht.
So tönt es so.
Eher so, ja.
Ja, das war anders. Aber nein, es hat nicht wie eine Kutte. Egal. Das Geräusch hat es mega viel gegeben am Abend. Und in der Nacht hört man mehr so, sind wir ja eh, Entschuldigung, sind wir ja mehr so unter Deck. Und dann hört man mehr so wie ein Klacken von
wie eine Popcornmaschine.
Ja.
Das haben wir ja auch schon in anderen Orten gehabt. Das sind ja oft so Flusskrebs und so, die da am Boden klicken. Aber
ja.
Und irgendwann wird man dann auch, wenn wir in der Nähe sind vom Flussbett, hört man, die machen Geräusche anscheinend so wie Delfine mit dem Kiefer. Kiefer können sie so kommunizieren.
Aber sie grunzen auch.
Ja, und das machen sie auch.
Genau. Ja. Also wir versuchen es aufzunehmen.
Aber ihr geht jetzt wahrscheinlich nicht an Land. Ihr seid jetzt vor allem auf dem Boot und tun dann Anker an verschiedenen Orten. Oder wie macht ihr das jetzt dann im Nationalpark?
Also jetzt muss man auch sagen, dass wir ganz viel gefahren sind und möglichst viel Distanz haben wollen hinterlegen, weil wir auch auf Janjanbure möchten. Das ist die ehemalige Hauptstadt und dort findet so ein Festival statt am Wochenende. Und wegen dem haben wir uns jetzt auch nicht so viel Zeit genommen, um verschiedene Dörfer oder so anzuschauen, sondern machen recht viel Distanz jeden Tag. Aber ich glaube, ab morgen versuchen wir schon immer wieder ein bisschen an Land zu gehen.
Ja, wir sind ja jetzt näher am Endziel und eben auf dem Fluss, auf dem Weg runter, wissen wir, wo wir so ungefähr hingehen wollen. Mhm. Wir werden sicher noch in ein paar Dörfer gehen und so. Aber es ist auch, ich habe gestern noch mal auf die Karte geschaut, wo wir jetzt angefahren sind. Und man sieht wirklich, es ist 10 Meilen weiter nördlich ist Senegal, 10 Meilen südlich ist auch wieder Senegal. Es ist wirklich ein winziges.
Es ist ein schmales Land. Einfach um den Fluss herum, oder?
Ja.
So crazy. Wie breit ist der Fluss jetzt so, wo wir sind?
Jetzt, wenn ich so rüber schaue, ich würde sagen, weiß nicht, ist das ein Kilometer?
Ja, jetzt im Moment ist recht Easy. Interessant. So der letzte Tag, wo wir gefahren sind, wir sind von Elephant Island, sind wir bis nach Pippa Island.
Spoiler, es hat keine Elefanten gehabt.
Nein, also wir haben keine gesehen. Aber der Abschnitt hat sich angefühlt, wie das hätte auch im Aargau können sein oder auch in Finnland, so aus der Ferne. Es hat so
die Farben passen irgendwie. Es hat so Felder und hinten dran so eine Zeile Wald.
Ja,
ich liebe es, so dass du Aargau sagst.
Ja, und aber vorher, also gerade auf dem Weg zum Elephant Island, da ist viel mehr so riesige Mangrovenbäume, also so 10 Meter hoch oder höher. Mit so ganz vielen kleinen Kanälen drin, die würde ich sehr gerne mal fotografieren auf dem Weg runter.
Was man auch muss verstehen, ist, dass zum an Land gehen, das ist gar nicht so einfach da, weil Mangroven, du kommst nicht an Land. Es ist zu dicht und der Boden ist so schlammig, du wirst wirklich bis zu den Knien reinsinken. Und darum, außer das hat ein Dorf oder einen ganz klaren Ort, wo man kann. Dort, wo wir am Land sind, das letzte Mal, hat es eine kleine Leiter von Fischen. Aber sonst ist es auch mega schwierig, vom Wasser ans Land zu kommen.
Mhm. Ich habe ja dort, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich bin ja dort an Land gegangen. Und da habe ich ja gemeint, das ist ein super Ort, um das Ding anzubinden. Und ich bin ja ausgestiegen und der Schlamm war so tief, dass ich ja. Ich habe so Stiefel, wie sagt man,
Gummistiefel
angehabt. Ich bin bis ganz oben bin ich rein, gerutscht und bei jedem Schritt immer wieder runter. Und dann habe ich gemeint, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn da jetzt, solange da nichts in meinen Stiefel reinkommt. Und da ist ja eh nur Schlamm. Und dann habe ich runtergeschaut und das sind hunderte von Krabben gsi, die bei jedem Schritt kommen sie dann raus, weil ich sie aus ihrem Heim jage. Und das ist auch nicht so einfach, dort rumzulaufen.
Und dort haben wir wegen dem Wasser nicht einmal so aufpassen?
Nein.
Nein, das ist ja noch in Senegal gewesen. Das ist ja Salzwasser. Genau.
Wie machen das eigentlich mit dem Wassertank? Also ihr habt ja Trinkwasser sicher dabei, aber ihr habt ja auch den Wassermacher. Das könnt ihr jetzt Flusswasser filtern? Das geht nicht.
Das Flusswasser, das ist uns vielleicht vorher nicht so bewusst gewesen, es sieht wirklich aus wie Schokimilch. helle Schokolade, Kaffee, ja. Milchkaffee, oder? Mhm. Farbe. Ja. Und es hat einfach zu viel Sediment und Sachen drin, das wird die Filter beschädigen und mega schnell.
Du könntest theoretisch schon, aber der Filter wäre danach nutzlos. Also der wäre zu voll mit Dreck. Weil die Maschinen und die Filter sind gemacht, um Salz rauszunehmen und nicht für Dreck.
Und darum sind wir immer wieder einfach den Tank am Füllen mit, also können wir ihn halt nur füllen an Orten, wo wir 100% sicher sind, dass wir das Wasser trinken können. Das heisst, dass wir es von vielen Quellen vernommen haben, dass sie es auch getrunken haben, ohne Probleme, dass wir es auch nochmal durch einen Kohlefilter durchlassen, so.
Das geht bis jetzt gut in dem Fall.
Ja.
Ja, wir haben bei der Lemon Lodge haben wir gewusst, da können wir Wasser, und da haben wir einfach
200 Liter aufgefüllt.
Genau, haben wir aufgefüllt. Ja. Jetzt ist es wieder voll und das sollte wahrscheinlich lange, bis wir zurück sind. Mhm. Und sonst können wir in den Dörfern jetzt auch immer wieder ein Wasser, ein Groundwater, Grundwasser
Hahn.
Zapfen. Ja.
Und jetzt sind wir so immer ein bisschen am Rand, am Anker auf dem Fluss und nebendran hat sich jetzt im Hintergrund so Bäume, sind das Mangroven wieder.
Ja.
Und dann,
ja, und ich kann dir auch mal zeigen, wie es im Aargau aussieht, wenn du willst.
Wow, crazy.
Siehst du es auch,
Aargau? Mega breit, ja. Ja, es ist wirklich, es ist das Wasserfluss, wo Aare, Reuss und Limmen zusammenfließen.
Ganz genau.
Ja.
Es hat noch Fragen aus der Community gegeben, die ich an dieser Stelle gerne würde stellen. Von der Cecil direkt. Es sind vielleicht ein bisschen philosophische Fragen. Ich bin gespannt, was ihr darauf sagt. Also die erste Frage war, wie ist es so, in einem Land zu sein, wo es ökonomisch viel weniger gut geht als jetzt der Schweiz zum Beispiel? Wie ist das für euch da zu sein?
Ich finde es vor allem in der Stadt mega hart. Weil ich das Gefühl habe, dass in der Stadt wie der Unterschied vom Lebensstandard mega viel grösser ist. Und nachher muss ich auch sagen, man gewöhnt sich recht schnell einfach daran, weil es ist eh so vieles anders. Also die Kultur ist komplett anders, die gesellschaftliche Ordnung ist komplett anders und dann halt die ökonomischen Zustände auch komplett anders. Es ist wie einer von vielen Faktoren, die einfach komplett neu und anders ist. Hm. Aber es bringt einem schon mega zum Nachdenken und ich glaube, man ist sich viel mehr als sonst eh auch schon bewusst, dass man es mega Privileg hat, dass man die Länder, also überhaupt die Welt darf bereisen und sich einfach aus Freude anschauen, wie es an verschiedenen Orten aussieht.
Spürt ihr Ressentiment wegen dem, so Touristen gegenüber, oder ist das weniger so, sondern eher so eine Offenheit und Freundlichkeit?
Hey, interessanterweise habe ich bis jetzt wirklich gar kein Ressentiment gespürt. Also die Menschen sind wirklich so nett und freundlich und offen. Und ich habe das Gefühl, das Problem, also nicht das Problem, aber so die ganze sich plagen mit Gefühl und Gedanken ist viel mehr auf unserer Seite, habe ich das Gefühl. Weil wir uns ja auch mit der neuen Situation wie auseinandersetzen und aber es gibt schon auch mega traurige Momente. Also wir haben auch mit einem Taxifahrer geredet, der versucht hat, zu flüchten über die Mittelmeerroute und abgefangen worden ist in Tangier, oder? In Tunesien. Ja, in Tunis, genau. Und wo es unbedingt wieder probieren will und am Sparen ist für das. Und das sind schon Momente, die einen mega nachdenklich machen oder auch mega fest berühren.
Mhm. Und das ist einfach so, dass er sich ein besseres Leben erhofft in Europa? Oder dass, also weißt du, kursieren da wie so auch Geschichten, wo es heisst, so, wenn du es dort schaffst, dann kannst du dir vieles besseres Leben ermöglichen? Oder wie wird das da so angeschaut?
Ja, ich glaube, über verschiedene Sachen. Also, Es wird einfach erwartet, dass wenn du dort ankommst, dann ist dein Leben besser und dann bekommst du mehr Geld, kannst Geld heimschicken und so. Ich glaube, es wird aber auch sehr, sehr viel verschönert, also extrem viel verschönert und das gibt es, glaube ich, schon lange, aber jetzt auch, so habe ich auch immer wieder gehört, dass über Social Media zum Beispiel das ein bisschen schön also
schön geredet wird.
Schön geredet wird und dass es auch zum Beispiel Influencers gibt, die für die Schlepper zum Beispiel arbeiten, wow, und das krass. Ein bisschen attraktiv machen.
Wow.
Mhm.
Und das finde ich auch zum Beispiel extrem, also muss man sich vorstellen, dass das auch ein Netzwerk ist, wo dann über so Influencers und so schafft und auch die Kontakt dann über Social Media herstellt. Also weißt, schreib mir und ich tue dich connecten mit dem, der dich auf Paris bringt oder so.
Also voll mit der Hoffnung gespielt. Dass, ja. Und dass die und Realität eben, nachher anders aussieht natürlich.
Und eben das zeigen, so ja, schöne Uhr, keine Ahnung, was auch immer, das Leben mit einem schönen Auto und bla bla bla. Und einfach so ein bisschen so das, was wir so ein bisschen als Macho-Zeugs auf Instagram würden sehen, ist dann, hat dann eine ganz neue Dimension von, das könnte deine Realität werden.
Ja, plus ich glaube einfach so, also wir sind uns gewöhnt oder wachsen damit auf, dass wir alle Möglichkeiten haben, um alles werden oder zum, aus unserem Leben alles machen, wo wir Lust haben. Und mega viele Menschen da wachsen halt mit mega wenig Perspektiven auf. Also vor allem, ich glaube, wir haben wiederholt gehört, dass die ältesten Kinder, sie sind verantwortlich nachher eben, dass die können am wenigsten lange auch in die Schule, denn sie sind verantwortlich zum Arbeiten und Geld heimbringen, dass die Familie kann überleben. Und nachher gibt es vielleicht als Perspektive, du kannst Taxi fahren, du kannst auf dem Land arbeiten. Ja, und nachher hört es irgendwann mal sehr schnell auf. Und dann ist das halt auf Europa gar wie eröffnet einen Rahmen von Möglichkeiten, was vorher vielleicht gar nicht gegeben hat.
Und ich glaube, das Schwierige ist ja, du hast ja eben wie unser Taxifahrer, er hat ja bis zur 9. Klasse hat er Schule gemacht. Dann hat er aber müssen anfangen zu arbeiten, weil er muss als der Älteste muss genau. Die Familie ernähren. Und dann eben, kannst du nicht weitermachen mit Schule, musst arbeiten, kannst arbeiten, aber kannst auch nur das arbeiten, was jetzt nicht einen Schulabschluss benötigt und so. Und ja, schwierig.
Ja.
Habt ihr nicht einmal mit jemandem geredet, der auch gerne würde so reisen? Wie ihr, oder ist das der Taxifahrer?
Ah, das war einer in Senegal, noch in Dakar. Der hat wie Shuttle gemacht mit dem Bötli von unserem Boot zum Hafen, also zum Land. Und der hat uns erzählt, also der ist ja mega viel in Kontakt mit Leuten, die mit Segelschiff kommen. Und der hat mal erzählt, der ist vielleicht 60. Und er hat erzählt, vor 30 Jahren sei ein Franzose gekommen und der hat ihn gefragt, ob er mitkommen will und mit ihm das Boot zurück auf Frankreich segeln und wie quasi das Abenteuer vom Leben für ihn. Und er hat zugesagt und sie haben abgemacht, dass sie gehen. Und dann ist er am Tag vor der Abreise, ist der Saji krank geworden und hat nicht können mitreisen. Nein, und hat uns dann erzählt, wieso er hätte halt dann mit Mitte 20 gedacht, dass vielleicht kommt so eine Chance wieder, aber es sollte nie mehr so eine Chance in seinem Leben.
Wow,
auftaucht. Ja.
Und wie haben ihr noch andere so Geschichten gehört, weißt, wo Leute eigentlich gerne gegangen wären oder eine neue Perspektive gesucht hätten? Oder?
Ja, ich glaube immer wieder.
Wir haben es da schon ein paar Mal jetzt gehört. Also viel meinen, wir kommen aus Spanien und wir gehen auch wieder zurück auf Spanien, auch wenn wir sagen die Schweiz. Ja, ich glaube, das ist für die alle schon, für die Jüngere ist es auch so, ich glaube, da sind viele am Wend dort an und meinen, wenn sie dort ankommen, dann...
Aber es hat uns jetzt zum Beispiel noch nie direkt gefragt, ja, nehmen wir mich mit? Mhm. Hat bis jetzt noch nie jemand gefragt.
Ja.
Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Also wir haben ja zum Beispiel den Buba kennengelernt, der im Moment in der Schweiz arbeitet und wo Elektroingenieur ist und für die SBB arbeitet und von einem kleinen Dorf in Senegal ist.
Ah, genau,
und dort haben wir ihn auch kennengelernt, genau. Und dann haben wir auch den Mohammed, den wir erzählt haben, der ist zum Beispiel hat beim Hafen gearbeitet, also eigentlich auch schon ein guter Job, aber der hat zum Beispiel gesehen, dass immer wieder Segelboote kommen. Und er hat gesehen, wie Crews halt so mega lost bei dem Halbtod stehen und versuchen, die verschiedenen Papiere zu finden und so. Und hat sich überlegt, da könnte ich ja etwas machen, ich könnte mir da ja einen Job aufbauen. Und er hat jetzt, glaube ich, einen recht guten Nebenverdienst, weil natürlich alle Yachten ihn auch weiterempfehlen und so. Und ja, das ist auch ein Gegenbeispiel, finde ich.
Also wie meinst du Gegenbeispiel?
Ja, oder ein Beispiel davon, wie sich Leute Perspektiven schaffen können oder wie Ja.
Und was ist das mit dem Ingenieur von Senegal gewesen? Also wie ist er dann in die Schweiz am Schluss gekommen?
Er hat, seine Eltern haben ermöglicht, also sind mit ihm auf Frankreich gezügelt, damit er dort in die Schule kann und in die Uni gehen studieren. Also das ist ganz klar, wie vom Elternhaus ermöglicht wurde.
Ja. Predi, hast du noch etwas zu sagen?
Ja, ich finde, wir tun oft eben die Perspektive aus all die Lebensstandards und so aus unserer Perspektive beurteilen und meinen, allen geht es schlecht. Und das ist, wenn man uns vergleicht, ist das sicher so, aber ich finde, in den meisten Dörfern geht es, scheint mir, dass die Leute, also es geht ihnen okay.
Ja,
also es geht ihnen gut.
Ich meine,
sie leben ihr Leben, sie machen das. Sie sind ja nicht gekommen aus der Schweiz und müssen jetzt hier auf dem Land leben, sondern sie sind mit dem aufgewachsen. Und ich glaube, das ist für uns ist das mega schwierig. Und wenn man es von außen sieht, denkt man so, oh ja, das ist ja mega schwierig und schade. Und, aber, ja,
vielleicht entsteht auch eine Verzerrung, weil die mega Lust haben, um mit uns zu reden und mega wollen ins Gespräch kommen mit uns, vielleicht auch genau die sind, die das suchen und, und mehr wollen wissen und in Erfahrung bringen über Europa und wie sind wir jetzt da angekommen und wieso und was machen wir und so.
Ja.
Vielleicht entsteht da, aber ich meine, ja, wie du sagst, also Kinder sind auch überall Kinder, also geäußert von Freude und gumpert ins Wasser und schön und haben, ich habe mir oft in Tubacuta, dem kleinen Dorf, habe ich gedacht so, wow, es muss auch eine mega schöne Kindheit sein da.
Voll, eben,
mega unbeschwert ja. Und mega, ja,
es hat ja dann auch mega frei. Vielleicht ein Unterschied zwischen Land und Stadt, oder? Also wo vielleicht in der Stadt auch viel mehr noch.
Ja, also Armut in der Stadt würde ich auch wirklich sagen, da scheint es auch nicht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schön ist, das Leben dort.
Ja.
Du hast Müll, du hast Dreck, du hast viel Lastwagen, die ständig. Also, weißt du, Kinder spielen dann auf dem Strassenrand oder spielen gar nicht. Ich weiß nicht, das ist.
Ja.
Da fühlt es sich schon recht traurig an.
Mhm.
Aber auf dem Land scheint es mir schon viel anders.
Ja.
Die zweite Frage, die Cecil noch gestellt hat, ist: Wir haben heute noch ein bisschen über das geredet. Tut echt der Podcast, dass ihr jede Woche so in all zwei Wochen etwas aufnehmt, euch daran hindern, so richtig in die Erfahrung einzutauchen? Also weißt, wird da so wie etwas ein bisschen verfälscht und die Story wird so, eure Geschichte oder Erfahrung wird so auf die Narration im Podcast reduziert?
Nein, ich glaube, also einerseits ist ja wie so ganz, was das überhaupt heisst, um so ganz eintauchen irgendwo, also dann müssen wir vielleicht unser Internet ganz abstellen und irgendwie den ganzen Kontakt abbrechen, aber ich bin ja da auf dem Boot auch am Arbeiten und so connected und kann eigentlich gar nicht, also ich weiß auch gar nicht, was das würde heissen, komplett eintauchen. Aber ich denke nicht, dass der Podcast, wir tun ja auch nicht Sachen erleben und uns dann, oder entscheiden, was wir werden machen, was wir gut im Podcast ankommt, sondern wir leben unser Leben und erzählen alle zwei Wochen, wie bei einem Telefonat, wie wenn wir mit dir telefonieren und du halt mega viele Fragen würdest stellen.
Ja, und ich glaube, wir schreiben ja auch viel, ich fotografiere, ich glaube, dass ich tue ja so oder so mir immer vorstellen, das tue ich dem George mal erzählen oder das würde der Manuel lustig finden oder so, weißt du, das ist sowieso immer im Kopf, aber das ist nicht, und wir tun das, glaube ich, nicht so orchestrieren.
For the plot.
Genau, das könnte man, glaube
ich,
gar nicht.
Ich glaube, das meint Cessi schon auch nicht, weißt du, es ist ja nicht so, wie dass ihr Influencer wären, die die ganze Zeit immer nur am Filmen und am etwas aufnehmen sind. Sondern mehr so, dass es dann so eine Narration gibt, wo ja im Podcast erzählt ihr ja auch nicht alles. Ihr erzählt ja nicht eure tiefsten Emotionen und die grössten Zweifel und es kommt ja alles schon ein bisschen gefiltert über, oder? Ich glaube, mehr das, was ich ein bisschen meint.
Aha, ja, wir kuratieren natürlich schon ein bisschen, was wir erzählen. Soll ja auch spannend und interessant bleiben.
Wir wollen ja auch immer schon ein bisschen überlegen, was können wir, weil heute haben wir jetzt auch fast wieder eine Stunde gelabert.
Und es wird auch immer länger.
Ja, und auch ich gefühlt gar nicht so viel erzählt. Weißt, wir könnten so viel noch sagen, aber man muss schon überlegen, was wäre jetzt, was ist spannend für uns gewesen oder intensiv und was ist dann für die zuhören, auch spannend. Ja, da muss man schon ein bisschen überlegen.
Aber ich meine, generell ist man ja auch mit Leuten eh in Kontakt. Also das heisst, man tut eh irgendwie die Erfahrung jedes Mal wieder abbrechen, sodass man sie kann erzählen. Und es ist ja, ich frage mich, was dann der Unterschied ist zwischen Podcast zum Beispiel oder einfach Leute Bilder schicken und kurze Texte zu der Erfahrung. Das ist ja auch irgendwie ein Abbrechen von einer Erfahrung, oder? Also das ist, es geht dann sehr ins Philosophische rein.
Und ich denke auch, das Eintauchen in eine Reise oder in ein Land passiert auch durch Zeit. Also ich glaube, man kann nur begrenzt innerhalb von 5 Tagen zum Beispiel irgendwo eintauchen. Vieles braucht einfach auch Zeit. Oder?
Ja, und auch zum Zeit zum Überlegen. Also vielleicht in 2 Monaten oder so denken wir nochmal dran und dann hätte man sich ein bisschen mehr können Gedanken machen über die Armut oder sonst so Sachen. Aber so in einem Tag kannst du auch nicht alle Antworten finden.
Mhm. Aber wie ist es so bei euch beim Reisen? Also so, man kann ja wie sagen, es hat wirklich eine Objektivierbarkeit vom Reisen stattgefunden in den letzten Jahren, dass man wie so, man weiss, wo sind die schönen Orte. Man will das und das sehen, man will das und das erleben, also dass man wirklich so wie Sachen ganz bewusst so will abhaken. Wie fühlt ihr euch jetzt in dieser Hinsicht, so in diesem Spannungsfeld? Also könnt ihr wie so voll im Moment sein oder sind ihr manchmal dann auch so, dort wollen wir unbedingt an, das wollen wir noch sehen, das, wie fühlt ihr euch da so?
Mir kommt es mega entgegen, dass es einfach so gut wie nichts gibt in Gambia. Also auch keine grossen irgendwie Reiseguides oder es gibt auch keine 10 beste Tipps für gutes Essen in Banjul. Es gibt einfach überall Reis und Fisch.
Das findet man im Internet schon, aber es kommt dann immer so aufs Gleiche.
Okay, ja, auf jeden Fall habe ich mich komplett von diesen Sachen recherchieren und herausfinden gelöst. Ich glaube, wir recherchieren viel mehr, wo kommt man mit dem Boot gut durch, wo fängt der Nationalpark an und sind mega, ich habe das Gefühl, was auch schön ist da, ist, man fühlt sich ein bisschen wie Entdecker. Man fühlt sich wirklich wie wenn wir die Ersten wären, die da überhaupt so weit in den Fluss. Schon ein bisschen, du nicht?
Nein, wir haben ja das Guidebuch, wir lesen immer, wo kann man rangehen. Wir haben über die WhatsApp-Gruppe haben wir alle.
Aber findest du nicht, dass es so anders ist, wie die mega kuratierten Reisesachen, die man sonst liest, zum Beispiel
schon
für die Kanaren?
Ja, das schon.
So 10 Sachen, die du unbedingt musst gemacht haben. So, das überhaupt nicht, wirklich gar nicht.
Ja, aber das tun wir auch nicht da, weil das würde es auch nicht für die Segler dann wirklich geben. Oder gibt es noch nicht. Aber ich glaube, wir fahren da überhaupt nicht so ganz blind einfach einen Fluss aufwärts und schauen, was kommt. Weil das könnten wir gar nicht. Wir müssen eben bei so vielen verschiedenen Sachen brauchen wir das Wissen. Zum einen für die Sicherheit, zum anderen einfach, dass man überhaupt vorwärts kommt. Also jetzt zum Beispiel mit
aber weißt du, ich glaube, das ist ja nicht das Gleiche. Das Planen von der Reise und das, wie so, ob Reisen überhaupt, ob man überhaupt noch Neues kann entdecken und ob man sich noch überraschen lassen kann oder ob alles wie so vorgeheut worden ist und man mega viele Erwartungen hat, auch wegen Bildern, die man gesehen hat oder so.
Das haben wir weniger jetzt, oder du, Ariane, hast das?
Ich habe das gar nicht jetzt. Ich habe das Gefühl, ich werde bei jeder Flussmündung neu überrascht, wie das aussieht und was uns erwartet.
Ja. Und da sind wir ja auch, wenn wir irgendwo ankommen, sind wir dann so kurz, also ein paar Meter von der Mangrove entfernt und wir hocken ja auch dann ein paar Stündchen da und schauen einfach Vögel und Affen und so. Weißt du, da ist man schon sehr mit dem Ort verbunden. Also wir schauen schon sehr viel und das Internet dann auch nicht die ganze Zeit.
Hashtag Seniorenurlaub.
Ja, genau.
Aber mich hat es eben wieso noch gefragt, weißt, wie unterscheidet sich eure Reise, wo ja es ist ja nicht nur einfach eine Reise, so man geht mal kurz in die Ferien, sondern ihr lebt dort, ihr arbeitet ja auch auf dem Boot sogar. Wie unterscheidet sich das von so einer Backpacker-Reise 3 Monate auf Südamerika, irgendwelche Hotspots abarbeiten? Sozusagen.
Es hat sicher auch mega viele Ähnlichkeiten.
Ich glaube, es ist sehr ähnlich, einfach ein bisschen langsamer. Und auch beim Backpacken kannst du ja auch 2 Wochen lang irgendwo in der Ande ein bisschen offline und mit unter den Menschen sein. Also es ist das Gleiche, nur ist unser Backpack einfach ein Boot.
Und am Schluss kommt es ja auch auf dich drauf an, also wie fest lässt du dich dann auch ablenken durch irgendwelche Sidequests, wo dir irgendjemand sagt, hey, dort musst du unbedingt hin oder an dem Tag findet das statt und dann bringst du all deine Pläne durcheinander oder halt eben nicht.
Ja.
Und wie fühlt sich das jetzt so an, wenn ihr jetzt dort in Gambia seid? Habt ihr das Gefühl, so, ihr habt euch wie so verändert in den letzten Jahren? Oder, weißt, oder so durch die Reise? Oder ist da irgendetwas passiert, so innerlich?
Das ist eben so eine Frage, das kann man jetzt nicht Tag 6 in Gambia so schon sagen. Ja, du, Manuel, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich habe...
Ist zum Islam konvertiert.
Ja. Also, nein, das kann ich dir in 6 Jahren vielleicht etwas sagen, aber Ich glaube, jede Reise tut etwas, hoffentlich etwas Gutes, vielleicht auch etwas Schlechtes. Das kann man nicht sagen im Moment. Das ist wie bei einer Krankheit, kann man auch denken, ja, ich glaube, das hat schon etwas verändert. Oder kann man nicht genau auf den Punkt bringen. Es sind ja Leute vielleicht nach 2-3 Jahren sagen, ja, das hat etwas in mich bewirkt. Aber Tag 6 in Gambia glaubt noch nicht. Aber ja, ich glaube, das ist alles, was wir machen, so die letzten Jahre. Natürlich wird das, glaube ich, Perspektive und Wissen alles hoffentlich erweitern. Ja.
Aber fühlt sich jetzt schon wie etwas anderes an? Ich meine jetzt nicht nach 6 Tagen in Gambia, sondern jetzt, wenn ihr auf die ganze Reise zurückschaut und jetzt, wo ihr seid, fühlt ihr euch irgendwie wie anders als vielleicht in der Schweiz?
Mega schwierig zu sagen, weil ja wieso das fehlt, mit dem man es vergleicht. Also ich glaube, es wäre viel offensichtlicher, wenn man jetzt würde zurück in die Schweiz das Boot verkaufen und wieder zurück in die Schweiz, wäre es wie so ganz klar, was sich verändert hat. Und so ist es ein bisschen wie so, merkst du, dass dein Geschwisterti wie so älter wird und wenn du jeden Tag dein Geschwisterti anschaust, merkst du es ja auch viel weniger und erst wenn du das Fotos wieder anschaust. Ja, ein bisschen so fühlt sich das an. Es geht einfach,
das ist mega schwierig, ja. Sind ihr eigentlich eben jetzt auch viel am, also du bist viel am Fotografieren, Freddy, und auch am Schreiben, beide? Oder wie tun ihr das so verarbeiten da noch?
Eben fotografieren, schreiben. Wir schreiben ja viel für unsere Webseite, für den Newsletter und so. Und das macht dann auch Spass, so ein bisschen so Notizen zu machen. Und oft denkt man ja, ah, das wird eine mega gute Geschichte. Und dann versucht man das zu schreiben und merkt, es ist überhaupt nicht so spannend oder auch nicht so lustig oder was auch immer. Aber es passieren auch so viele Sachen jeden Tag. Das ist dann irgendwann, kannst du gar nicht alles aufschreiben, was du so denkst, das wäre noch lustig. Oder das wär
man schwappt wieder so ein bisschen zurück ins 13-jährige Tagebuch schreiben und sagt, wir sind am Morgen aufgewacht, dann ist das passiert, dann sind wir dort hingereist und dann ist die Person auf uns zugekommen und das.
Hey, so tönt mein Tagebuch im Fall immer noch heute.
Das ist gut.
Ich habe das 5-Jahres-Tagebuch, ja, dort schreibe ich. Da habe ich nur wenige Ziele. Dann habe ich das, dann das,
ja. Aber hast du dann nicht einmal so, heute bin ich halt wieder arbeiten?
Mal, es ist wie so ausschlafen oder ich bin müde am Morgen. Es wiederholt sich schon. Es ist recht lustig. Vor allem der Januar hat sich letztes Jahr schon scheiße angefühlt in der Schweiz.
Okay.
Es ist einfach ein bisschen tröstlich. Wobei vor 2 Jahren ist er lustigerweise mega gut gewesen. Ich komme nicht ganz draus. Okay.
Schauen wir, wie es nächstes Jahr ist.
Und wenn geht es richtig Kap Verde, sind wir, wenn wir nächstes Mal reden, schon zu Kap Verde?
Glaube ich Ihnen nicht. Wir werden es sehen.
Das müssen wir schauen, aber wir schauen schon ein bisschen auf die Zeit. Wir sind dann vielleicht entweder gerade unterwegs oder beim Vorbereiten noch.
Wir haben ein Visum, glaube ich, bis am 12. Februar. Also das ist das Allerspäteste.
Und dann gehen wir bald mal über den Atlantik. Im März oder April, oder wann geht es dort?
Ja, dann.
Wahrscheinlich so Ende März, Anfang April wäre.
Bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen.
Ciao.
Tschüss.